zurück aus der psychiatrischen Anstalt meldet sich der Sneakpot zum besinnlichen Weihnachtspodcast. Wir besprechen für euch den Film Silver Lining Playbook, bevor wir wieder zurückgehen und uns mit ganz vollstopfen werden. Mit mir hier wirklich guten Einfluss auf uns hat die etwas durchgeknallte Claudia Perner.
Hallo.
Und komplett verrückt, Football verrückt, Martin Narajek.
Hallo. Oh, es ist so gut, dass ihr da seid. Wir werden gewinnen. Und mit dabei unser Tanztrainer Stefan Giesbert.
Hallo. Silver Lining Playbook. Worum ging's?
Ah, es geht um Pat, ein Mann Mitte 30, der irgendwie alles verloren hat, Job, Ehefrau. Es gibt sogar so eine Verfügung, dass er sich ihr irgendwie nicht auf eine bestimmte Distanz nähern darf. Und der Film beginnt damit, dass er eben nach 8-monatigen Aufenthalt in der Psychiatrie wieder zurück zu seinen Eltern kommt und eben versucht, irgendwie ein neues Leben anzufangen. Der Vater wird gespielt von Robert De Niro und ist halt wirklich so ein sehr abergläubischer Mann, der auf Football?
Was heißt denn? Ja klar, Football.
Ja, auf Football.
Was heißt denn hier abergläubisch?
Ja, ist extrem.
Man muss immer die gleichen Rituale machen, bevor man ein Footballspiel guckt.
Abergläubisch. Ist extrem abergläubisch. was aber gut in den Film reinpasst. Hofft halt eben, dass sein Sohn halt ein gutes Karma bringt und wenn er eben zu den Spielen geht, eben die Mannschaft dadurch siegreich werden könnte. Und
wer ist der Sohn? Wer spielt?
Bradley Cooper.
Ah, natürlich, wer Sohn.
Ja. Ich habe sofort erkannt, dass wir ihn kennen, aber ich habe natürlich keine Ahnung.
Hatte ich schon wieder vergessen.
Ja. Durch Zufall trifft er auf
gut aussehend und irgendwie charmant, gar nicht mein Typ.
Okay.
Durch Zufall trifft er auf Tiffany, gespielt von Jennifer Lawrence, die ihren Mann verloren hat. Der war Polizist und wurde irgendwie umgebracht. Näheres erfährt man nicht. Und hat aufgrund dieses Verlustes auch einige psychische Schwierigkeiten. Und beide treffen eine Vereinbarung. Sie hilft ihm dabei, dass er wieder Kontakt zu seiner Frau kriegt, die er nicht sehen darf eigentlich. Und er hilft ihr dabei, einen Tanzwettbewerb zu gestalten und eben entsprechend auch zu gewinnen.
Ach so.
Mit der Zusammenfassung.
Also ich war ja nicht mit in der Sneak und ich war sehr traurig darüber, weil ich diesen Trailer schon seit Monaten schaue und er mir schon, als ich den das erste Mal gesehen habe, hat er mir Tränen in die Augen getrieben. Ich hatte die Vermutung, dass es genau meine Art Film ist. Aber ihr seht irgendwie nicht so begeistert aus.
Ja, also als ich mich so im Vorfeld der Aufnahmen wieder so ein bisschen mit dem Film beschäftigt habe, habe ich mir überlegt, so warum habe ich den Film eigentlich so schlecht gefunden? Also von Zusammenfassung her liest er sich gut, hört sich toll an, tolle Schauspieler, aber irgendwie ist er bei mir nicht angekommen.
Ja, für mich hat er genauso wenig funktioniert. Also entweder war ich in der falschen Stimmung oder keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass man irgendwie dann immer mal falsch auf den falschen Fuß erwischt wird bei so einem Film. Aber es hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich saß da, habe mich eigentlich die ganze Zeit gelangweilt. Also, ach ja, komm, jetzt hier nochmal vorhersehbar und vielleicht passiert ja jetzt das, okay, dann passiert's. Und was ich fand, dass jede einzelne Szene in dem Film zu lang war.
Mhm. Ja, der Film geht ungefähr 2 Stunden, ne?
Genau, geht 2 Stunden, schon lang. Aber irgendwie so dieses Gefühl, jo, ist klar, worum es geht, ist klar, wie es weitergeht. Und dann geht es aber auch noch weiter. Aber es wäre einfach nicht nötig gewesen, um einfach ein bisschen, für mein Gefühl, ein bisschen mehr Drive in den Film zu kriegen, was mir dann wahrscheinlich entgegengekommen wäre, wäre es einfach sinnvoll gewesen, gewisse Szenen früher abzuschneiden.
Und ist das jetzt vom Genre her, ist es eine Komödie oder ist es eher ein Melodram oder irgendwas dazwischen? Oder ist das...
Ich glaube, es wechselt sich ab. Also es hat viele Elemente einer Komödie, aber auch vieles von einem Drama. Also es...
Eher ein Drama, mit dem man... Ja. Also ich finde, es ist eher ein Drama, bei dem man wieder mal lachen darf.
Ja.
Okay.
gibt es bestimmt einen Fachbegriff für, aber den kenne ich nicht. Hm.
Dramcom oder sowas.
Dramcom. Ach, ein bisschen Rom-Dramcom ist vielleicht auch noch.
Rom-Dramcom.
Rom-Dramcom.
Okay. Ja, also okay. Vielleicht wäre es wirklich, also ich hatte jetzt auch beim wie der Martin auch, beim Vorbereiten jetzt für heute mir auch überlegt, so ja, wenn du irgendwie den nochmal in Ruhe guckst, vielleicht auch zu Hause, Fernsehen alleine, was auch immer, dass man dann einfach den anders schauen und entspannter genießen kann. Aber irgendwie an dem Abend, es zog sich, es war langweilig. Ja. Ich hätte gerne zwischendrin mal ein halbes Stündchen geschlafen und hatte das Gefühl, ich würde nicht viel verpassen.
Aber vielleicht war das der Punkt. Wir waren alle relativ müde und also mir ging es zumindest so und war einfach nicht aufnahmefähig genug für diesen Film.
Also kann sein, dass man einfach nicht in der Stimmung war. Sonst, ja. Er war gut gemacht. Ein paar Filmfehler, also so dreckige Filmfehler waren drin.
Ja.
Sie reden über das Football, da sind dann tauchen halt Baseballteams auf in der Aufzählung. Also ganz offensichtlich, ja, das Team gegen das Team. Und nee, das eine ist ein Baseballteam. Und das, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das in Amerika jemand nicht merkt. Also es wäre wie, wenn du in Deutschland Bayern München oder Borussia mit dem falschen Vortitel versiehst. Ja? Also FC Dortmund und nicht BVB. Also, das merken halt, ja, vielleicht du jetzt nicht, wie du gerade schaust, aber
das ist mir egal.
80% der Leute merken es zumindest so, das hört sich falsch an. Also man hat ja so, wenn es um bestimmte Themen gibt, geht so ein Wortgefühl im Ohr.
Aber wie ist sich das nicht vielleicht muss. Absicht, dass sie da nicht die...
Es waren ja nur zwei Teams falsch.
Okay.
Es war so, nee, das ist doch, okay. Nee.
Dann eine andere Szene, in der er irgendwie in den Tanzsaal reinkommt, hat irgendwie Klebeband um die Schuhe gewickelt, aus irgendwelchen Gründen, also um Turnschuhe, ich weiß nicht, was das bringen soll. Und dann kommt ein Schnitt und dann klebt er sich wieder neues Tape drum, um Schuhe, wo vorher keins war. Ja. Naja.
Ja, aber er getanzt worden ist, ja, also das war so lustig. Die haben dann irgendwie einen Tanzwettbewerb gemacht und die halt davor dran waren, so man sieht so, also einzeln vor Show tanzen, die davor dran waren, die haben halt, also das waren halt Lateintänzer. Das hast du gesehen, wie die zurecht gemacht haben und fertig gemacht. Alles Bewegung, richtig gut. Und dann kommen die so, boah, es war ein bisschen schlechter als Let's Dance und auch nicht zurecht gemacht. Und es funktioniert, also so,
also
ist nett, fühlt sich toll an und auch die Show, die sie macht, mich hat so ein bisschen an hier John Travolta.
Genau, Saturday Night Fever. Nee.
Ja, genau, irgendwo sowas. Nee, in welchem Film geht er denn tanzen mit der Frau vom Boss? Geht auch irgendwo mal hier.
Pulp Fiction,
genau. So, dass sie da halt plötzlich eben nicht tanzen, sondern sie machen eine Show. Ja, also sie erzählen vermeintlich eine Geschichte und so.
Das passt halt überhaupt nicht zu dem, was vorher getanzt wurde. Weder von der Thematik her, vom Niveau her, alles.
Und auch wie alle anderen, die noch mit denen tanzen, da rumlaufen. Ja. Also es ist halt so, es ist klar, es ist die eine Tanzrichtung und dann machen die halt irgendwas anderes.
Ja, und die Punktzahl, die sie kriegen, ist natürlich absurd. Absurd hoch, ja, was sie dafür kriegen. Ich sage ja nichts.
Sag mir bitte nichts. Ich möchte den Film mit Sicherheit noch.
Ja, jeder, der irgendwie mal wirklich ein echtes Tanzturnier erleben durfte, der hat halbwegs die Ahnung, dass wenn man mit der Leistung irgendwie auf ein Parkett gehen würde, wird man rausfliegen.
Ja, nicht so. Aber ja, war jetzt auch nicht so.
Ja.
Also war halt, weil tänzerisch vorgebildet sind. Deswegen merkst du das halt. Aber sonst war schon schön.
Das ist echt ganz komisch, was ihr sagt. Okay, ihr meckert an so Details rum, die mich vielleicht nicht so interessieren. Dann sagt ihr so, ja, schon ganz schön, aber irgendwie hat euch trotzdem nicht gefallen. Das ist echt ganz komisch. Deswegen, ich denke, ich werde ihn selbst anschauen müssen, um entscheiden zu können.
Das wäre nämlich jetzt die Empfehlung, die ich geben würde. Also trotzdem angucken, eigene Meinung darüber bilden, vielleicht einfach auch zu einer anderen Tageszeit. Und also ich würde jetzt nicht davon abraten.
Ich bin auch ein bisschen, in Jennifer Lawrence verliebt, muss ich sagen.
Du auch?
Weil ich einfach, ich weiß nicht, ich die Hauptdarstellerin.
Die hat auch in
Tiffany
in den Tributen von Panem
ja,
genau. die Hauptrolle gespielt
und in Winter's Bone. Und sowas. Ich mag an der einfach, also ich weiß, ich kann auch nicht so ganz genau sagen, was es ist an ihr, aber ich finde, die hat sowas glaubhaft Kantiges so in ihrem Wesen, mhm. was ich mag. Und ich finde eben, sie ist nicht so so affektiert und eingebildet wie Zooey Deschanel und sie ist nicht so zum Beispiel bei Olivia Wilde, die finde ich auch heiß, aber da weiß ich immer nicht, ob sie nicht vielleicht doch eine hohle Nuss ist in Wirklichkeit und sowas. Und ich finde einfach bei ihr, obwohl ich nicht so richtig sagen kann, was es ist, weil wenn du sie richtig hinschminkst, sieht sie ja auch nur aus wie irgendeine Blondine mit blauen Augen oder was auch immer. Aber irgendwas an ihr finde ich, also prägt sich mir sehr stark ein und deswegen freue ich mich eigentlich, wenn ich sie sehe. Ja.
Ich mag den Film auch.
Also ich habe mich auch gefreut, als sie aufgeschaut habe, sie natürlich nicht erkannt. Also die Filme, die ihr vorhin aufgezählt habe ich nicht gesehen. Und ja, ich war froh, dass ich hier Bradley Cooper, also nicht als solcher erkannt habe, aber immerhin erkannt habe.
Ja, und Robert De Niro in einer seiner typischen Rollen als Familienvater.
Seine jetzt typischen,
ja, typischen Rollen. Ne? Also vom Mafiosi eben genau. jetzt wirklich.
Also wir hatten ja diese Diskussion über Robert De Niro schon öfter mal. Und ich hatte ja wirklich so eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ich kann ihn nicht mehr anschauen, weil ich eben fand, also quasi so aus dieser Phase raus, wo alle sagten, auf die Frage, wer ist der beste Schauspieler in so Robert De Niro, fast automatische Antwort, der beste Charakterdarsteller. Und dann gab es so eine Zeit, wo ich dachte so, oh nee, also ich kann ihn einfach nicht mehr sehen. Und jetzt hat er sich so stark etabliert in dieser Vaterrolle und spielt einfach immer dieselbe Figur. Aber ich mag diese Figur ganz gerne.
Ja. Ich fand, der wirkte halt so unglaublich alt.
Ja.
Ja.
Also auch, wie er sich bewegt hat, oder wenn du seine Hände gesehen hast, die sahen. Also sein Gesicht ist halt ganz nett geliftet, aber die Hände sind halt sehr, da siehst du halt dann das Alter noch drauf.
Also letztes Jahr hat er doch in diesem, die Fortsetzung von Valentine's Day, New Year's Eve oder sowas, so ein Film, so ein Schmonzette, da hat er den Vater von, ich glaube, Hilary Swank gespielt. Und dieser Film war eigentlich wirklich mies.
Aber es war mies.
Aber wirklich so.
Wenn ihr jetzt Claudias angewidertes Gesicht hättet sehen können, wirklich.
Also ich fand ihn schon sehr, sehr, sehr
mäßig. Wir hatten aber darüber schon gesprochen.
Ja, ich habe damals gesagt, dass ich ihn trotzdem genossen habe, weil ich mit einer sehr netten Person im Kino war. Vollkommen unromantische Weise. Aber eben, ich hatte sehr nette Gesellschaft, deswegen hat mich der Kinoabend überhaupt nicht gestört. Der Film ist, finde ich, sehr mäßig. Aber da eben auch diese Geschichte zwischen Hilary Swank und Robert De Niro als ihren Vater hat mich so ergriffen, da hatte ich wirklich so ein Gefühl, so ich möchte, dass Robert De Niro mein Vater ist. Und mein Vater ja natürlich großartig ist, keine Frage.
Dein Vater ist fast wie Robert De Niro, möchte man
Richtig.
Sagen.
Richtig. Und mein Vater wird übrigens morgen 70. Deswegen, er hört uns zwar nicht, aber also morgen nach dem Rauskommen des
Podcasts. Jetzt haben wir es wieder. Wenn ihr den Podcast am Dienstag hört, direkt an dem Tag, dann
mein
morgen.
Mein Vater und Christos Vater morgen 70.
Dann ist es genau 3 Wochen her, dass Bob Geburtstag hat. Nein, keine Ahnung.
Nee, 5. Und dann ist es schon so ungefähr 5 Tage her, dass Reinhard May 70 geworden ist. Tja, das habe ich nämlich gestern im Radio gehört. Okay. Robert De Niro in vergleichbarer Rolle zu manchem, was er in letzter Zeit getan hat.
Ja.
Okay. Und gut.
Und gut.
Ja, also schon sehr überzeugend. Also das ist auch das, was mich schon während des Films, wo ich immer wieder dachte, boah, nee, was ist denn, lass mich, ich will gehen, doch immer wieder fröhlich gestimmt hat.
Aber was ich mich frage, ob man die Hauptrolle von Bradley Cooper nicht besser durch Steve Carell ersetzt hätte.
Entschuldigung.
Wer? Der so, auch so Komödien, Dramen in der Rolle, aber immer den Geschlagenen auch meist spielt.
War wahrscheinlich ein Witz, aber ich habe ihn leider nicht verstanden.
Macht nichts, du kennst den Schauspieler halt nicht.
Nee.
Ich schon.
Claudia war nicht so
begeistert. Ich mag mir das nicht vorstellen.
Ah ja.
Steve Carell als Love Interest in irgendeiner Form oder was auch immer für Jennifer Lawrence stelle ich mir gruselig vor, ehrlich gesagt.
So, Punkte.
Ja, bitte?
6.
6.
6 Punkte.
5. Ganz neutral, also so. Ja. wie gesagt, vielleicht schaue ich ihn nochmal und empfehle ihn euch dann wirklich. Wir haben jetzt einiges erzählt, worum es ging und so. Wir können auch den Trailer gucken oder mal lesen.
Ich finde, der Trailer ist wirklich hinreißend. Ich habe ihn oft gesehen und habe immer wieder gedacht,
nicht gesehen. Ich werde jetzt, während ihr hier die Folge weiter aufnehmt, werde ich mal in Ruhe den Trailer schauen. Okay. Dann werde ich euch meine Meinung zu dem Film sagen. Der nächste Punkt ist, oder möchtest du noch was anderes sagen?
Was denn?
Die Vermessung der Welt.
Ah, ja, die Vermessung der Welt. Ich habe die Vermessung der Welt gesehen, bekanntlich Verfilmung des Bestseller-Romans von Daniel Kehlmann aus dem Jahr, ich habe keine Ahnung, 2004, 2005,
so,
sowas.
Den habe ich neulich in so einer Talk-Internet-Sendung.
Ja, genau, das ist das Problem. Nein, wieso? Also das, was ich damals schon mit Daniel Kehlmann schon irgendwie ein Phänomen fand, der hatte vorher eben ein paar Sachen geschrieben, die durchaus auch von der Kritik ja wahrgenommen, und dann schreibt er diesen Mega-Bestseller und auf einmal ist er wirklich so... die Person, die zu allem im Feuilleton und in Talkshows und Gott weiß was, eben überall irgendwie sozusagen die kulturelle Referenzkategorie und sowas. Und das nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen, diese Form von Literaturpromi. Ich finde die Vermessung der Welt, ich weiß nicht, habt ihr den gelesen, den Buch?
Nee.
Den Buch?
Den Buch?
Habt ihr den auch gelesen?
Den Buch, ich habe ist angefangen, aber irgendwann nicht mehr weitergelesen, okay. Aber nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil irgendwie keine Zeit und dann in den Schrank eingeräumt und es taucht immer wieder auf, so, ach ja, hier, Vermessung der Welt, muss ja weiterlesen.
Ja, also genau wie das Buch ist eben...
Du hast
ich habe es gelesen, ja. Genau wie das Buch handelt sich eben in dem Film auch um die beiden historischen Persönlichkeiten Alexander von Humboldt und Gauss, den Mathematiker, und die ja Zeitgenossen waren und so weiter. Und es erzählt eben quasi so... parallel, wie die quasi, naja, forschend tätig sind oder so und eben das alles in einem Umfeld stattfindet oder in einer Zeit, wo überhaupt nicht verstanden wird, was die da machen, so im Prinzip. Und gerade auch die Tatsache, dass eben hier zwei Persönlichkeiten gegenübergestellt werden, die sowohl in dem, was sie tun, als auch in ihrer Persönlichkeit sehr unterschiedlich sind, macht eben so ein bisschen... den Kern des Buchs auch aus. Beim Buch ist es so, ich finde gerade die ersten 50 Seiten, wenn man das liest, das ist irgendwie schon unfassbar elegant erzählt. Gerade auch, weil er ja, Daniel Kehlmann ja indirekte Rede benutzt, sehr viel. Und alle Dialoge eben in indirekter Rede. Und die Art, wie er das macht, finde ich einfach sprachlich so elegant gemacht. Und das hat mich unheimlich begeistert.
Das ist mir beim Lesen auch gefallen. So,
also schon die ersten paar Seiten.
Ist das schön? Ich möchte das einfach nur, weil es so schön ist, weiterlesen. So.
Ah, ja. Also es gibt da schon auf Seite 2 oder 3, gibt es so, wo sie sich da unterhalten und dann sagt, heißt eben so, irgendwie, er meinte, sie, seine Tochter, sei irgendwie halt nicht recht hübsch oder sowas. Und das ist irgendwie so, allein, also wie der Satz aufgebaut ist, hat mich sofort begeistert. Ich muss zugeben, dass der Roman mich im letzten Drittel ein bisschen verloren hat. Also ich habe ihn fertig gelesen, aber ich hatte dann so das Gefühl, dass Kehlmann sich eigentlich nicht mehr so richtig weiß, was er hier erzählen will. Und es wird halt so, werden halt diese beiden Personen so weiterverfolgt, aber so richtig, konnte ich dann, also ich erinnere, habe mich da erinnert an, da gibt's doch diese Anekdote über Salman Rushdie, die er immer mal wieder erzählt und irgendwo auch in einem Essay erwähnt, dass er irgendwann bei einem Reading von der jungen Dame angesprochen wird, die irgendwie so gesagt hat, so, okay, ich habe jetzt ihr Buch gelesen und es war ziemlich schwierig und ich habe mich durchgearbeitet, es ist in Ordnung, ich werfe Ihnen das nicht vor und so weiter, ich habe es bis zum Ende durchgehalten, so, und jetzt möchte ich Sie aber fragen, what's the point? Und dann schluckt Salman Rushdie und antwortet dann so, do I have to have a point? Ja, does there have to be a point? Und dann sagt sie, well, frankly, yes. Und ich meine, ich würde das nicht notwendigerweise sehen, dass es immer so diese Message geben muss oder so, aber ich finde schon, dass auch in Kilmas Roman in der zweiten Hälfte erscheint mir manches ein bisschen beliebig. Und jetzt in dem Film ist eben so, okay, also wir haben Detlef Buck als Regisseur und die Hauptrollen werden gespielt. Gauss von diesem Doctor's Diary-Typen, Florian David Fitz.
Kann sein.
Glaube ich, aber jeder dieser drei Namen könnte jetzt falsch sein, aber sowas in der Art.
Oder anders sortiert.
Genau, kann auch
Fitz.
Fitz, David, Florian. Fitze. Genau. Und Humboldt wird gespielt von einem Mann, jungen Mann namens, ich habe keine Ahnung mehr, sein Mittelname ist Abraham, aber Albrecht Abraham irgendwas, ach, ich weiß nicht. Ja, es tut mir schrecklich. Ja, diesen jungen Mann habe ich vorher noch nie gesehen, also muss ich zugeben, den kann ich überhaupt nicht. Und im Prinzip entspricht die ganze Sache dem Roman von der Handlung her doch sehr weitgehend. Das Ganze ist ziemlich aufwendig produziert, ganz offensichtlich.
Aber dann fehlt doch eigentlich so das, was den Roman ausmacht, eben den Charme der Sprache. Mhm. Wenn die Story dann fehlt ja irgendwas.
Also ganz, ganz genau das Problem habe ich mit dem Film auch. Also es ist so, dass der Film durchaus ab und zu mal, also es gibt des Öfteren mal auch so einen Erzähler-Voice-Over, wo man merkt, okay, sie versuchen, okay, er heißt Albrecht Abraham Schuch. Aber Abraham war richtig. Okay. Versucht immer mal mit so einem Voice-Over ein bisschen was zu machen, um halt so diese Erzählerstimme zu nehmen. Das ist doch mein Lieblingsthema wieder mal hier. Was passiert mit dem Erzähler. Aber tatsächlich finde ich auch, dass das fehlt. Und was ich fast noch schwerwiegender finde, ist, dass viele der Figuren zu purer Karikatur verkommen. Also der Roman ist durchaus auch lustig. Also es ist hat auch auf jeden Fall sehr große lustige Anteile, aber hier finde ich zum Teil finde ich, dass die Figuren nichts sind außer Karikatur. Jetzt nicht unbedingt die Hauptfiguren, obwohl auch der Humboldt, wie er da irgendwo in Südamerika rumstolpert, der ist lustig und ich fand auch, dass es gut dargestellt ist und so, aber er ist vielleicht doch auch ein bisschen zu holzschnittartig lustig. Aber noch viel schlimmer ist es zum Beispiel einer dieser Switch-Schauspieler, der Stefan Raab auch bei Switch macht, keine Ahnung, wie der heißt, der spielt da auch irgendwie so einen Militärmenschen. Und also dafür habe ich überhaupt kein Verständnis, warum der in diese Rolle besetzt wird. Weil er grimassiert und überzeichnet und ist eben nichts als Karikatur. Und das mag ich überhaupt nicht, wenn in einem Film, der eben kein wir schneiden alle 10 Sekunden Comedy-Format ist, wenn dann plötzlich solche Figuren rumgrimassieren und das, also das hat mich sehr gestört. Und also es gibt durchaus einige, also ich finde, dass die beiden Hauptdarsteller das eigentlich sehr ordentlich machen oder gut machen. Und ich finde auch sonst, dass es einige ganz gute Momente gibt. Der Film ist sehr aufwendig produziert und sieht auch sehr gut aus zum Teil. Also es gibt wirklich tolle Szenen, rein von der Optik. Zum Teil finde ich dann ein bisschen durch so Soundtrack-Matsch wird es dann alles ein bisschen sehr esoterisch. Mhm. Aber irgendwie hält er nicht so richtig zusammen. Also ich finde ihn nicht richtig schlecht, aber auch nicht gut. So, also ich konnte mich eigentlich während des ganzen Films nicht so richtig entscheiden, wie schlecht oder gut ich ihn finde. Als ich dann rausgegangen bin, dachte ich mir, ach ja, so schlecht war er ja eigentlich doch nicht. Jetzt allerdings schon 2 Tage später denke ich mir so, so gut war er eben doch auch nicht.
Okay, also ja, okay.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich den so richtig jemandem empfehlen würde.
Na gut, wer die Story in dem Kilmann-Buch mochte, der kann ja auf jeden Fall den
Film allerdings gucken. Eben auch im Buch ist die Story nicht das Hauptding. Auch im Buch ist das nur ein kleiner Teil dessen, was quasi die Sensation ausmacht. Natürlich kann man sagen, okay, mich interessiert das, diese Persönlichkeiten und so. Aber die verkommen natürlich in gewisser Weise auch zu solchen Klischees, weil Humboldt ist halt so ein hyperpreußischer, korrekter Typ, der auch, wenn er durch den Dschungel robbt, eben immer so versucht, ganz aufrecht zu sein. Das sorgt schon auch für witzige Momente. Aber es ist einfach ein Klischee eben. Und Gauss ist halt so ein besessener Mathematiker, dass er selbst in seiner Hochzeitnacht, in dem Moment, wo er seine Frau entkleidet, plötzlich einen Einfall hat und natürlich zu seinem Pult rennt und sowas, ja. Also es ist halt so, okay, das ist alles in Ordnung, aber es hat man ja doch auch schon mal gesehen. Ne? Und
ich fand den Scherz ganz neu.
Ja. Genauso wie wenn jemand zum Zahnarzt in dieser Zeit geht, der Zahnarzt natürlich vermutlich alle möglichen Zähne zieht, aber nicht unbedingt den, der wo der Schmerz sitzt und sowas. Also es ist halt so, der Film ist angereichert mit solchen Versatzstücken, wo du sagst, ja, okay, aber ja, also Ich gebe 6 Punkte.
Irgendwas zwischen 4 und 8.
Ja. 6 Punkte.
Okay.
Ja. Hat durchaus schon seine Momente.
Also wer ihn sich trotz deiner Vorwarnung anschaut, ist selber schuld.
Ja, Vorwarnung würde ich auch sagen, ist zu stark. Ich finde, sowas darf einem schon gefallen. aber so richtig gut finde ich ihn ehrlich gesagt nicht.
Okay.
Ja.
Du bist jetzt leider schon wieder dran.
Oh. Mit?
Oh. Ja, aber so, wir können auch so lange noch kurz über anderes reden, dann kannst du in aller Ruhe ein Stück Schokolade noch aufessen.
Nee, ist schon okay. Das
kann Martin hat nämlich einen fantastischen dunkle Schokolade Lind Weihnachtsmann mitgebracht. Zweite Wahl, nur vom Aussehen, nicht vom Geschmack stand nur vom drauf. Aussehen. Ja.
Warum ist der zweite Wahl?
Weil er aus einem Fabrikladen stammt.
Weil da irgendwie Farbmuster kaputt.
Das finde ich ja. Finde ich nicht gut, wenn sowas da draußen drauf gestempelt wird.
Warum? Wieso?
Weil alle Weihnachtsmänner gleich sind.
Was?
Ach, was weißt du nicht. Ich finde es nicht sehr weihnachtlich, wenn dem Weihnachtsmann ein Sticker aufgesteckt, wo drauf steht, zweite Mal.
Ja, aber es geht ja um die Schokolade heute.
Ach so. Na gut.
Oder? Also, wenn du ihn jetzt als...
Er schmeckt sehr gut, auf jeden Fall.
Ja, das ist wirklich, also ganz... Können wir auch Werbung machen. Und er hat ja noch ein lustiges Objekt mitgeliefert, um jetzt kurz euch in die besinnliche Stimmung zu bringen zu dieser Weihnachtszeit.
Jetzt müssten wir den, bräuchten wir den Bob, der heute ausnahmsweise nicht Howdy, sondern Ho, Ho, Ho sagen ho, ho, würde. Ho.
Der Bob, ja. Das versuche ich jetzt gleich mal rauszufinden, der Bob ist gerade auf dem Eis, glaube ich, und spielt um den Einzug zur deutschen Meisterschaft.
Und läuft gerade seine Kühe.
Nein, der gehört doch.
Ach so.
Weißt du, wenn ich das gesagt hätte, hätte ich mir eine Schimpfe gekriegt. Immer schimpfst du über.
Ich weiß doch jeder, dass ich ein großer Eislauf-Fan bin. Also.
Ja, aber der Bob läuft ja nicht so Eis. Also ich weiß nicht, ob er vielleicht...
Er gleitet über das Eis.
Man kann auch nicht sagen, dass er Stangentanz macht auf dem Eis, oder?
Nein, er curlt.
So, die Claudia ist in Weihnachtsstimmung und spricht über...
Den ZDF-Fernsehfilm, Weihnachtsfilm Oben drüber, da schneit es. Den ich zufällig am Dienstag oder sowas kam der, oder Montag, ich weiß nicht mehr so genau, kam der und ich habe quasi so nach den Nachrichten weitergeschaut und dann wollten Marc und ich eigentlich einen Film anschauen, irgendwas auf DVD, aber dann hatte ich schon die ersten 5 Minuten gesehen, dann wollte ich weiterschauen und dann habe ich zu Marc gesagt so, ja, du kannst jetzt den Film einlegen und er hat das schon so gesagt so, aber du willst es doch weiterschauen. Ich so, Nein, wir können schon was anderes schauen. Und dann haben wir es doch weitergeschaut. Er ist sogar ganz brav neben mir sitzen geblieben, was ich ihm wirklich hoch annehme.
Aber er hat sich wirklich gelangweilt, oder?
Nein, er hat dann am Schluss gesagt, das war ein schönes Weihnachtsmärchen.
Okay.
Also in diesem Film, der momentan, glaube ich, auch noch in der Mediathek verfügbar ist, deswegen, wer den noch sehen möchte, hat die Gelegenheit. Der spielt in einem Münchner, in und um ein Münchner Mietshaus, am Weihnachtsabend. Und die Hauptdarstellerin ist Diana Amft, auch aus Doctor's Diary, die Hauptdarstellerin dort. Spielen noch so diverse andere Leute mit, zum Beispiel Wotan Wilke Möhring, der bestimmt auch Tatort-Kommissar ist oder sowas, was weiß ich nicht.
Also der hat doch...
Sein Gesicht habe ich auf jeden Fall schon gesehen.
Hat der nicht mal bei Let's Dance gewonnen?
Wirklich? Keine Ahnung.
Ich meine.
Meinst du nicht Wayne Carpendale? Wow, das finde ich echt krass, wenn du
Wayne Carpendale
und Wotan...
Der Wotan Wilke Möhring? Ich meine, der hat da auch mal richtig...
Also keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich den sehr niedlich.
Der das ist ja immer erstaunlich, wenn da die Herren so gut sind, weil...
Der spielt hier einen evangelischen Pfarrer. Und im Prinzip ist es so, dass wir die verschiedenen Mietparteien in diesem Haus eben erleben und die haben alle so ihre Probleme. Also zum Teil streiten sich halt, weil man am Weihnachtstag ja immer so gestresst ist und keine Ahnung. Dann irgendwie ein Herr wurde weggeschickt, um die Gans abzuholen für seine Frau und hat die Gans vergessen. Und dann kommt er zurück und dann tritt sie in Streik und sagt, sie macht jetzt überhaupt nichts mehr heute. Sie bleibt einfach im Trainingsanzug, schmückt den Baum nicht, keine Ahnung, egal, dass die Kinder kommen und so. Und dann wiederum, also Diana Amft zum Beispiel ist mit ihrer kleinen Tochter allein, die wurde in diesem Jahr von ihrem Mann verlassen und feiert eben das erste Weihnachten ohne den Vater ihrer Tochter und so. Und im Prinzip ist es so, dass natürlich viele dieser Geschichten jetzt auch erwartbar sind in dem, was dann passiert. Aber es sind einfach, finde ich, so viele kleine Wahrheiten, die, mhm, die man da sieht. Also vieles von dem, was da passiert, ist einfach so wahr, dass du, also die Streitigkeiten, die da entstehen und wie eben Leute auf Dinge reagieren und sowas, das hat mich einfach, also ich, das ist kitschig, aber mich hat das trotzdem unheimlich überzeugt und es dann auch so, so nett, wie die Sache dann zu Ende erzählt wird. Also ich fand einfach, das ist so ein richtiger Weihnachtsfilm und es ist ein Fernsehfilm. Also es ist keine wahnsinnig aufwendige Produktion oder es sind auch Schauspieler, die zum Teil bestimmt begrenzte Möglichkeiten haben. Aber irgendwie ist es in sich so eine sehr, sehr schlüssige weihnachtliche Sache. Mich hat der unheimlich, und es gibt eine schöne Predigt im Film auch.
Okay.
Ja. Also mich hat der Film sehr begeistert. Ich habe ihn dann tatsächlich 2 Tage später nochmal angeschaut, weil ich ihn mir nämlich auch aus der Mediathek geholt habe. Ja, und dann habe ich nochmal geweint. Ich habe schon beim ersten Mal ein bisschen geweint und dann beim zweiten Mal wieder.
Oh.
Ja, also sehr schön. Oben drüber, da schneit es. Also wenn ihr sowas gerne sehen möchtet, dann schaut in die Mediathek.
Und der ist bestimmt noch ein bisschen länger verfügbar. Die können, ein paar, ja, Sachen bleiben ja immer,
ja, der ist, ein bisschen länger. Der war ja auch wohl Quotensieger des Abends und wurde auch dann am Schluss von einigen ganz positiv in der Presse erwähnt. Also der, echt? Ist durchaus wurde. Ich habe noch so, weißt du, wenn man so hängen bleibt nach den Nachrichten und man, mhm, schaut dann halt so weiter und man schaut dann irgendwas, was man sonst nie anschauen würde, dann denkt man immer so, bestimmt gibt's niemanden anderen, der sich diesen Quatsch angeschaut hat. Und wenn man dann am nächsten Tag so liest, irgendwie oben drüber, da schneit es, großer Erfolg, Quotensieger des Abends, dachte ich mir so, okay, da waren noch mehr Leute so wie ich, die irgendwie halt so weitergeschaut haben, weil man vielleicht zu Weihnachten in Betracht ziehen würde, sich was anzuschauen, was sonst nicht so Kerninteresse wäre.
Und du hast vollkommen recht, er wird tatsächlich Tatortkommissar.
Wirklich?
Ja.
Unglaublich.
Ja.
Das war einfach so, ich habe inzwischen ja das Gefühl, dass jeder Tatortkommissar wird.
Das ist ja eigentlich gar keine falsche Aussage mehr, wenn man hier sagt, ist Tatortkommissar. Weil es geht ja den meisten deutschen Schauspielern mittlerweile.
Und wo wird der Tatortkommissar?
So, in Norddeutschland.
Ha.
Also es gibt keine Stadt.
Muss ich vielleicht doch mal...
Wird irgendwo in Norddeutschland.
Aber ich habe jetzt tatsächlich, nachdem der Stefan mir den Zweiteiler zur Verfügung gestellt hat, über den Martin, über dessen ersten Teil der Martin neulich schon geredet hat. Was?
Ja. Ich weiß nicht, ob die Weitergabe aus der Mediathek so gut ist.
Entschuldigung.
War nix. Jetzt hast du ihn ja.
Ja, ich habe ja die Mediathek jetzt auch, so gesehen.
Genau. Ja. Also hast du eigentlich daher.
Ja, habe ich mir jetzt auch angeschaut. Und ja... Wie fandst du den zweiten Teil?
Ich habe den noch nicht gesehen.
Ach, du hast den zweiten Teil. Nein, darüber noch nicht reden.
Okay. Ich habe nur den ersten gesehen.
Gut, also ich gebe oben drüber, da schneit es 9 von 10 Weihnachtspunkten.
Oh. Aber jetzt würde mich deine Meinung noch zum ersten Teil interessieren.
Ich fand den ersten Teil auch sehr spannend. Auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Warst du auch so enttäuscht, dass er dann auch...
Ja, ich wusste
das schon. Geht so nicht so.
Allerdings finde ich, dass die Lady Furtwängler in ihrer Beziehung mit diesem Typen, dass es da ein paar Stellen gibt mit impressively bad acting, wenn sie so zu zweit sind. So, das, ich meine, es ist natürlich schwierig. Intimität spielen ist sehr schwierig, aber...
Bekannter von mir hat erzählt, er hat aufgehört, diesen Tatort mit ihr zu gucken, weil sie immer mit irgendwelchen Männern interagiert und das auf eine sehr plumpe Art und Weise.
Das fand ich wirklich überhaupt nicht glaubhaft. Da,
ja, okay.
Keine Ahnung, das kann sie irgendwie nicht gut anscheinend. Ja.
Der Bob hat in der Vorbereitung zu der Sendung geschrieben, dass er auch die Doppelfolge geschaut hat. Also nächste Woche sind wir höchstwahrscheinlich alle zusammen.
Mhm.
Da können wir dann auch darüber reden.
Nochmal darüber reden, ja.
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 So, nächstes Thema. Ich muss mir hier gerade... Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren hier, meine... Ach ja, die Claudia wieder.
Ach so.
Ja,
habt ihr denn gar nichts gesehen?
Nee, ich bin immer am Renovieren meiner Wohnung noch immer.
Ach so.
Jetzt fange ich gerade an, aus dem Zimmer, in das ich jetzt die letzten Wochen alle Sachen reingetragen habe, alle Sachen wieder rauszutragen und in die anderen Zimmer zu verteilen. Kannst dir vorstellen, wie es im Moment aussieht. Der Martin war ja die Woche mal bei mir. Der ganze Boden steht voll mit Flaschen. Kistenweise stehen die Flaschen rum. Und aber auch andere Sachen halt. Wenn du ein Zimmer halt komplett leer räumen musst.
Mhm.
Die Bar natürlich in Einzelteilen da und jetzt die ganzen Barschränke musst du rausräumen, in andere Zimmer stellen, aber oftmals hat man ja da nicht so viel Platz, dass man mal eben noch 3-4 Schränke an Wände stellt.
Also richtig weihnachtlich bei dir.
Ja, also wirklich sehr kuschelig. In einem Zimmer hängt ein selbstgebastelter Weihnachtsstern an der Wand.
Ah.
Ja, der ist
Baum, echt schön. Baum, oder?
Nee, Stern. Dieser.
Nicht Weihnachtsbaum?
Nee, im Fenster meine ich. Diesen Stern, den gelben Stern im Wohnzimmer.
Ich habe einen Weihnachtsstern in Marxheim auf dem Weihnachtsmarkt gekauft.
Du warst in Marxheim auf dem Weihnachtsmarkt? Ja. Da warst du ja bei mir fast um die Ecke.
Richtig. Es hat genau in dem Moment, als wir auf den Weihnachtsmarkt kamen, hat es angefangen zu regnen.
Das ist aber schön.
Aber ich hatte schon den Stern gekauft. Das war ganz praktisch, weil ich habe den Stern in so einer Plastiktüte bekommen. Und dann habe ich mir einfach die Plastiktüte auf den Kopf gesetzt. Die Leute fanden das, glaube ich, komisch.
Ja, so Sachen passieren in Marxheim nicht so oft. Liebe Kinder, zieht euch keine Plastiktüten über den Kopf. Die Claudia weiß, wie man das richtig macht.
Tja.
Profi.
Ja.
So.
Okay, soll ich was über den Film sagen, den
ja,
ich auch gesehen habe? Und zwar heißt der K20, die Legende der schwarzen Maske. Ist ein japanischer Film aus dem Jahr 2008. Der Hauptdarsteller ist der Superstar Takeshi Kaneshiro, der sowohl in japanischen als auch in Hongkong-Filmen überall eigentlich mitspielt. Mhm. In fast allem, was wir in den letzten Jahren quasi besprochen haben. Zum Beispiel auch House of Flying Daggers und Chungking Express und sowas. Ist eine der Gesichter, die man immer und immer wieder sieht. In diesem Film hier, der spielt im Jahr 1949 in einer alternativen historischen Sphäre sozusagen, also Alternative History Approach, und wir sind in Japan, in einer japanischen Stadt, die es so in Wirklichkeit nicht gibt, und irgendwie haben die Japaner, indem sie ein Friedensabkommen geschlossen haben, haben sie verhindert, dass der Zweite Weltkrieg jemals passiert ist, und dadurch hat sich eben die ganze japanische Gesellschaft ganz anders entwickelt, als das jetzt in Wirklichkeit passiert ist. Und wir finden eben jetzt im Jahr 49 so eine sehr, sehr klassenpolarisierte Gesellschaft dort. Und in dieser Zeit eben gibt es so einen Superschurken, eben dieser K20, der Mann mit den 20 Gesichtern, der immer wieder auftaucht, um irgendwelche bösen Dinge zu tun und so. Und er hat anscheinend auch einen größeren Plan. Darüber kann ich natürlich noch nichts erzählen. Dem gegenüber steht jetzt eben hier unser junger Held, der eigentlich ein Zirkusakrobat ist. Aber durch ein paar Verwicklungen entsteht in der Öffentlichkeit der Eindruck, dass er dieser Schurke ist. Und er wird quasi gefangen genommen und so weiter und vor Gericht gestellt. Und nachdem er wieder frei ist, macht er sich aber die Aufgabe eben erstens mit diesem Ruf, dass er dieser Superschurke ist, irgendwie zu leben, aber gleichzeitig den Schurken zu verfolgen und so. Und und versucht eben, sich in Superheldenaktivitäten zu erproben.
Okay.
Ja. Und
ist das ernst oder ist das eher so komödiant? Es wirkt so ein bisschen. Ja, schon fast slapstickartig.
Es ist ein bisschen klamaukig zum Teil.
Wir haben doch auch in der Sneak diesen amerikanischen Film gehabt, wo der Typ auch sich diese Strumpfhosen angezogen hat.
Du meinst Kick-Ass oder was?
Ja.
Ja. Nee, also so. Aber ja, es gibt schon so Klamauk-Anteile und es ist ein bisschen so, also dieser Film bedient sich natürlich schon auch bei Batman und Spider-Man eben so, allein so die, also bei Batman eben so diese Frage, zum Beispiel auch, welche Form von Ausrüstung bräuchte ich, damit ich bestimmte Dinge tun kann und sowas, ja. Und bei Spider-Man eben so diese ersten Versuche, wie erstmal ist es schwer, ein Superheld zu sein und sowas. Also davon gibt es auch einiges und gleichzeitig ist es aber eben auch so, ist das so ein bisschen hat es eben doch so auch so ein bisschen märchenhafte Züge, eben so überspitzt, der Schurke und die schöne Frau und keine Ahnung. Das ist eben dadurch, dass es eben in so einer Zeit stattfindet, die eben einfach nicht unserer Wirklichkeit entspricht, ist es eben auch dann schon was anderes als jetzt.
Ist irgendwie so ein Märchen?
Moderner Superheldenfilm. Nee, also das ist ja so, ich glaube, da gibt's ja diesen Begriff Steampunk. Ja, und das, sowas ist das eben. Findet eben
da
in so einer.
Ich habe mal Leute in der Bar, da habe ich zum ersten Mal den Begriff Steampunk gehört. Mhm. Da war ich mit Christoph in der Bar, wahrscheinlich Le Lion, und die haben gesagt, sein neuer Bart sei so Steampunk-mäßig.
Wirklich?
Ja.
Ja, da ist was dran, ehrlich gesagt. Also es ist halt so, so eine Art.
Also damals neuer Bart.
Ist so eine Art Retro-Science-Fiction eben.
Ja, genau. Also ja.
Ja, und diesen Look hat der Film auch. Also der Film ist auch, sieht wirklich gut aus, auch wenn zum Teil Special Effects dann doch nicht so auf, also auf ganz höchstem Niveau sind. Aber insgesamt sieht er gut aus. Er ist so, auch so ein bisschen überdesigned. Also zum Teil erinnert er mich fast ein bisschen an Sky Captain and the World After Tomorrow von der Optik. Und eben diese Geschichte ist eben, okay, es ist der Kampf gegen den großen Superschurken, aber es hat eben auch klamaukhafte Anteile. Und das finde ich sehr erfrischend. Also ich hatte nicht viel erwartet. Den haben wir irgendwo so billig mitgenommen. Und ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust, ihn anzuschauen. Und dann hat, ja.
Wie kommt man dazu, so einen Film mitzunehmen?
Der Marc hat den eingesammelt. Und der Marc geht ja immer nach dem Prinzip, wenig Euro, viele Minuten ist gut. Also der geht ja immer so, wie du Wurst kaufst.
Selbst bei Wurst würde ich nicht wenig Euro für viel Wurst kaufen. Nein, weil keine Ahnung. Dann ist er nicht, weißt du? Dann
also er hat so eine eigenartige, 4 Minuten für wenig Geld verstehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der so lang ist. Aber aus diesem Grund ist sein Suchfilter, wenn wir irgendwo anschauen, ist ganz anders als meiner.
Ja klar, und dann deswegen, stößt man da durchaus mal auf tolle Filme.
Ja, und in diesem Fall war es eben was ich nicht im Leben mitgenommen hätte. Und dann auch, als er es mir vorgelegt hat, er macht das ja auch immer so, wenn wir aussuchen, was schauen wir, dann legt er mir 3 Sachen vor, auf die ich alle 3 keine Lust habe. Und dann ist so, okay, muss man immer, das ist The Lesser Weevil nehmen, aber in diesem Fall hat er mich dann wirklich, ja, gut unterhalten. Ich finde, es ein sehr netter Film. Der ist nicht ganz wahnsinnig gut und er ist schon auch zum Teil ein bisschen abgekupfert, aber dann ist er lustig und hat charmante Hauptfiguren und er ist spannend. Am Schluss vielleicht ein bisschen lang, aber ja, alles in allem gebe ich ihm 7,5 Punkte. K20.
Das hört sich aber gar nicht schlecht an.
Ja, finde ich auch. Kann man gut anschauen.
Schön.
Ja.
Ja. Heute kommt ein Fans voll auf ihre Kosten.
Ja.
Nur Claudia Podcasts.
Die schwören dann alle dem Phantom ab. So, das war jetzt genug erstmal.
Genau.
Für dieses Jahr genug, Claudia. Es gibt dann eine Petition. Bitte, Claudia, könntest du in der letzten Folge des Jahres nicht dabei sein? Ach, das ist ja dann schon
am ersten. Ja. Morgens wenn wir fertig sind, dann.
Oh, das ist ja wundervoll.
Also, sollte jemand diesen Wunsch haben, wird er nicht erfüllt sein.
Ja. Tja.
So oder so. So. Machen wir, was unsere Hörer uns sagen? Ja, nee. Immer.
Nein.
Nächstes Thema?
Ja.
Oper,
schon.
Du hast dich kulturell fortgebildet. Ja, Martin, nicht, wir haben leider nicht so viel. Wir haben ein kurzes Thema, was natürlich auch all unsere Hörer interessiert. Wir haben, weil er so oftmals empfohlen wurde, den Champagner von Lidl mal gekauft und haben uns letzte Woche zu einer Verkostung getroffen. Und der war wirklich schlecht.
Ja.
Also war wirklich außerordentlich langweilig. Die Perlage, also das ist ja so diese Sprudel, war ordinär groß wie bei so einem Selterswasser.
Ja.
Und auch sonst schmeckte der Wein, der da drin verwendet wurde, nicht gut.
Aber hattest du mir nicht mal erzählt, dass auch solche Experten den total...
Der ist halt von Jahr zu Jahr... Ah, okay. Die kaufen halt immer irgendwie so... diese Firma.
Nee, das liegt daran, dass es in der Champagne gibt es ja mehrere große Weingüter, ne? Also die diese Spitzenchampagne auch produzieren. Mhm. Die haben große Keller und die halten sich immer auch Reste auf Vorrat, es gibt diese Jahrgangschampagne werden immer mit vorherigen werden die immer vermischt, so dass sie eben diese gleichbleibende Qualität über Jahre hinweg garantieren können letztendlich. Mhm. Und dann eben jemand, der in den Laden geht, sagt, okay, ich will den und den Champagner und ich weiß, dass der gut ist und dann kriegt er auch eben für 60 Euro für die Flasche, kriegt er was Gutes dann auch. Mhm. Kann sich also dann, also für einen gewissen Preis kann man sich darauf verlassen. Aber alle diese Weingüter, diese großen, die haben nicht unbedingt die riesigen Rebflächen für den Anbau. Aber die kaufen halt eben aus den umliegenden Gebieten, kaufen die ganz viel zu. Und dann gibt's halt eben diejenigen, die halt eben viele kleinere Weingüter, die eben auf diesen Rebflächen dann halt auch eben sitzen, die beliefern die eben und die keltern aber auch eigene Sachen. Die haben halt eben dann ganz viel Überschuss zeitweise und das geben sie dann halt weiter an solche Ketten wie Lidl und Aldi und wie sie alle heißen. Und dann kann es halt sein, dass die halt eben, wenn das Jahr gut war, also es war viel Sonne, nicht viel Regen und so weiter, dann haben die einen super Champagner, eine ganz tolle Traube und dann geben die es an die Häuser weiter. Die müssen wenig von vorherigen Jahrgängen eben zumixen und haben ein ganz tolles Produkt. Und dann passiert es, dass halt eben Champagner-Experten in Lidl Champagner halt eben als eine 60-Euro-Marke einstufen, weil es letztendlich so ist. Mhm. Es ist dieser Champagner, der ist halt einfach ganz toll in diesem Jahrgang. Und dann eben jetzt wie eben in diesem Jahr war halt wirklich? Eben kein guter Jahrgang und dann hast du halt eben von diesen kleinen Häusern, die halt eben zugeliefert haben, aber nicht die Möglichkeit haben, eben das mit älteren Vorräten zu vermischen, die haben dann halt eben die schlechtere Qualität, während die großen Häuser eben, okay, wir nehmen davon eben wenig ab, weil der ist nicht so gut und nehmen halt das, was wir an Vorräten haben, wir geben das eben in den Handel. Und so kommt es halt zustande, dass du halt eben einen Jahrgang, also in einem Jahr hast du einen ganz tollen Champagner für 10 Euro und im nächsten Jahr kann der grauenhaft schlecht sein.
Okay.
Und der war halt.
Also das heißt, man muss jedes Jahr erstmal abwarten, genau. was die People in the know sagen und dann.
Ja, oder einfach selber probieren, schmeckt nicht, fertig.
Ja, ja also, aber ich kaufe für mich selbst einfach niemals Champagner und ich will ihn, wenn, dann eher irgendjemand mitbringen und sowas. Und dann ist natürlich schon interessant zu wissen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Jahr dafür ist.
Also dann würde ich wirklich eher empfehlen, einen guten deutschen Sekt zu nehmen. Brauchst du keinen Champagner. Der kostet viel weniger, ist in der Qualität ja viel besser.
Ja, aber
es muss nicht Champagner also
da hast, manchmal, da hast du, manchmal muss aber Champagner
drauf. Genau, da hast du vollkommen recht,
weiß ich
Martin,
nicht.
Aber mir wäre auch immer lieber, dann einen guten Deutschen zu trinken, wenn ich finde, dass mir der dann besser schmeckt und so. Ja. Aber bei anderen Leuten ist es möglicherweise schon so, dass wenn du das mitbringst und da steht Champagner drauf, dann ist es egal, wie er schmeckt. Dann ist es
ja, so wie auf der Jeanshose Levi's draufstehen genau. muss.
Aber gleichzeitig
so
möchte ich eben halt ungern was schenken, von dem ich selbst finde, es schmeckt nicht. Deswegen würde ich ungern was schenken, wo zwar Champagner draufsteht, aber
genau. Wäre, glaube ich, noch tragischer, wenn man das...
Diese Diskussion habe ich mit meinem Freund auch ständig. Dieser Gedanke, dass ich ungern was verschenken möchte, was mich selbst nicht überzeugt, das versteht er überhaupt nicht. Und zugegebenermaßen, es bringt auch einen manchmal in Schwierigkeiten, weil man ja manchmal Leute beschenkt, die einen ganz anderen Geschmack haben als man selbst. Also jetzt nicht nur was Trinkbares oder so angeht, sondern generell. Und ich dann aber immer so versuche, einen Überschneidungspunkt zu finden, weil ich eben trotzdem nichts schenken möchte, was ich selbst blöd finde. Und manchmal ist das schwierig. Also, ja. Oder wie ist da deine Herangehensweise?
Ich überlege gerade, also ich versuche eigentlich schon, mich darauf oder mir die Person, die ich beschenke, vorzustellen. Mhm. So, wer ist das? Was mag die? Was sind unsere gemeinsamen Punkte?
Genau.
Aber auch, was weiß ich sonst über die Person?
Mhm.
Und dann eben was zu finden, wo ich denke, ach Mensch, das könnte vielleicht dazu passen. Natürlich nicht unbedingt irgendein Geschenk suchen, was in das Spezialgebiet der Person fällt, weil dann hat man echt klar. So, oh, pff. Ja, also irgendwie ein Champagner-Nerd, eine Flasche Lidl-Champagner ist nicht so cool, aber, aber jemanden, der sich für als möglich interessiert, kann es ja durchaus interessant sein, ne?
Klar,
Champagner zu haben.
Aber es gibt eben Leute, die haben einen Geschmack, der sich in fast jedem Punkt von deinem unterscheidet. Und da finde ich, ist mir dann schon manchmal, frage ich mich, schenke ich was ich selbst eigentlich blöd finde?
Das schenke ich dann. Also ja, dann
also das mag
kann ich
so gerne.
Kann ich da auch vermutlich ganz gut so abstrahieren, so ja, ist überspitzt formuliert, ist scheußlich, aber weiß ich, gefällt der Person.
Ja, also ich glaube, dass mein Ansatz zum Schenken da ein anderer ist, weil ich eben für mich die Tatsache, dass mir Schenken große Freude bereitet, ist ein ganz wichtiger Anteil daran. Und mir macht es viel mehr Freude, was zu schenken, was ich selbst irgendwie auch gut finde. Und wenn ich weiß, dass es eher für die andere Person ist und nicht so mit mir zu tun, das ist okay. Aber wenn ich eben selbst denke so, oh, das ist eigentlich schon fies, was ich da schenke. Dann macht mir das Schenken viel weniger Spaß.
Ich finde, man ist dann viel unsicherer. Weil man denkt so, ich weiß doch, dass das nicht gut ist. Wie kann ich das denn jemandem geben?
Und der
findet das dann toll.
Ja, und ich finde auch, also vielleicht ist da dreimal zu oft um die Ecke gedacht, aber ich habe da so das Gefühl, drückt das nicht von mir aus eine gewisse Verachtung aus, dass ich was kaufe, was ich für mies halte, aber dann der Person schenke, weil ich denke, naja, für die Person ist es richtig. Also, ich fühle mich
da unwohl. Ja, ich glaube, man kann das aber auch genau umgekehrt sehen.
Ich
das
weiß,
ist nicht eher eine Wertschätzung, dass man eben sich überwindet, etwas zu schenken, von dem man überhaupt nicht überzeugt ist, aber eben weiß, der anderen Person macht es trotzdem Freude.
Genau, also das ist Marks Ansatz und mein Ansatz ist eben das Gegenteil. Aber da kann ich irgendwie nicht so über meinen Schatten springen. Das fällt mir einfach schwer.
Mich erinnert das stark daran, ans Cocktail machen.
Ja.
Also ich bin ja überhaupt gar kein Tequila-Fan, aber wenn ich weiß, dass ich jemanden habe, der gerne Tequila trinkt, dann kann ich ihm auch einen Drink machen, wo ich merke, so, der ist vielleicht balanciert und der könnte funktionieren, aber ich mag halt keinen Tequila. Dann mache ich den jetzt auch dann immer so, ja, aber ich würde ihm doch viel lieber einen schönen Rumdrink machen. Aber nee.
Ja, okay. Ja. Vielleicht hilft euch aber eure Cocktail-Mixer-Erfahrung dabei, sowas eher zu akzeptieren als ich, weil ihr das da lernt. Also ich mag es halt zum Beispiel bei Büchern oder so. Wenn sich jemand was wünscht, was ich einfach für den größten Schrott aller Zeiten halte, und zwar auf eine Weise, es gibt ja Schrott und Schrott, ja, es gibt Schrott, wo du sagst, ja, okay, aber das macht dann vielleicht doch mal Spaß, aber es gibt Sachen, die möchte ich einfach nicht verschenken, ja. Und da ist dann so, schwer.
Ja, ich mache es dann manchmal so, dass ich dann irgendwie, dass man dann, wenn es das Budget nicht komplett sprengt, so noch was dazu nimmt, wo man weiß, das ist gut. So,
ja, stimmt, das habe ich
vielleicht
auch
noch gemacht. Eine kleine Packung Pralinen oder so. Das ist zwar scheiße, aber ich gleich's damit aus. Also, ja.
Ist manchmal nicht einfach. Ja.
Liebe Hörer, wie war Weihnachten bei euch? Habt ihr geschenkt?
Ja, habt ihr schon gestritten mit irgendwem?
Stimmt, ist ja erst der Weihnachtsfeiertag.
Schon wieder alles kaputt.
Vielleicht Streit.
Baum abgebrannt.
Vielleicht ist gerade Streit und sie gehen einfach
rein. Ich habe mich letztes Jahr am 24. mit meiner Mutter gestritten. Und
oh
zwar,
nein.
Und zwar war das ganz, also war ich da ganz blöd. Also war richtig so 3 Stunden vor Bescherung, gab es dann irgendwie eine Streitigkeit und ich bin wirklich der Meinung, hauptsächlich war es meine Schuld so. Und es war dann so ganz fies. Oh. Aber da ist es bei uns in der Familie wirklich so, dann zur Bescherung war es auch alles wieder gut. Aber da habe ich echt gemerkt, es gibt eine Sache, die wir in der Familie wirklich nicht gut können und das ist sagen, es tut mir leid. Da sind wir echt schlecht drin. Also wirklich so sehr wir einander zugewandt sind und so sehr wir uns mögen, all miteinander, wir sind nicht gut darin, zu sagen, okay, das war blöd von mir, es tut mir leid.
Okay.
Ja, das ist echt eine schlechte, also das finde ich, beweist viel Größe, wenn Leute das gut können und es auch meinen. Das ist Größe, die uns fehlt, meiner Meinung nach. Ja, aber dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen,
kein Streit.
Eine Mustertochter zu sein.
Ja, Mama, alles.
Ja.
Was ist hier an Weihnachten?
Am Heiligabend, oder? Ja. Also Heiligabend ist bei uns abends nur kalter Fisch eigentlich, Aal und Lachs und sowas.
Bei uns?
Und so ein Krabbencocktail gibt es noch. Also,
bei uns eigentlich auch immer.
Ja.
Nur dieses Jahr zum ersten Mal Raclette.
Mhm.
Ja.
Am Heiligabend?
Ja, meine Mutter
kommt halt so. Vor der Kirche oder nach der Kirche? Oder geht ihr nicht in die Kirche?
Während der Kirche.
Während der Kirche.
Nee, also wenn, dann gehen wir erst um 10.
Gehst mit deinem brodelnden Raclette-Topf in die Kirche.
Aber ja, das wär Käse.
Immer eine ostpreußische
Raclette.
Ach, Raclette ist nur die kleinen
Fälle. Ich glaube, ich habe noch nie Raclette gemacht.
Ey?
Oh. Aber ich
find's, das ist sehr lecker.
Ich finde, es klingt auch eklig, ehrlich gesagt. Ich stehe nicht so auf Käse überbacken und so.
Oh. Raclette-Käse ist ganz anders.
Was esst ihr?
Es gibt eine ostpreußische Spezialität. Mhm. Mein Vater kommt ja aus der Region. Mhm. Und das nennt sich Weißsauer. Und zwar ist es, damit habe ich früher in der Schule immer meine Klassenkameraden schön schocken können. Es ist in Sülze eingelegte Gänseinnereien.
Oh.
Also Herz, Magen, der Hals. Ja.
Das klingt ja krass.
Da wird extra nochmal ein zweites Herz zugekauft und so weiter.
Und das macht ihr selber?
Ja, das macht meine Mutter dann immer in erster Linie für meinen Vater. Und er hat erzählt, weil meine Schwester, die war immer also überhaupt nicht begeistert, überhaupt wenn dieser Topf schon auf dem Tisch steht. Und ich habe mich da mal rangewagt und kaltes Herz ist halt nicht... Ganz mein
Leib. Kaltes Herz. Oh. Und kaltes Herz zu Weihnachten. Symbolisch aufgeladen.
Da möchte ich nochmal den Kollegen von Gesprochene Geräusche empfehlen. Folge Nummer 10. Oder 11.
Um was ging es da?
Was macht er?
Um die Weihnachtsgeschichte. Ach, auch. Kaltes Herz.
Ja. Aber mein Vater toppt die Geschichte dann jedes Mal nochmal. Also es ist nicht nur das Einlegen in Sülze, sondern es gibt noch die Variante Schwarzsauer. Und dann wird Sülze durch Blut ersetzt. Also wird Blut halt eben ein bisschen aufgeschlagen, so dass es eben etwas dicker wird. Und dann kommt das Ganze halt eben in Tierblut nochmal.
Okay, also ihr habt offensichtlich einen Weihnachts-Challenge, das Ekligste zu essen, was man hier gehört.
Das ist schon eine Herausforderung.
Aber für alle anderen Familienmitglieder gibt es natürlich dann auch Fisch, Lachs und solche Sachen. Ja.
Ich gehe am zweiten Weihnachtsfeiertag Blut spenden.
Oh.
Vielleicht lasse ich was abfüllen und mache auch hier.
Also dann so erste Weihnachtsfeiertag und sowas, da gibt es dann irgendwie, ich glaube bei meinen Eltern gibt es Reh oder sowas.
Reh?
Ja, ich weiß nicht so genau. Und der zweite Weihnachtsfeiertag, vielen Dank, Der zweite Weihnachtsfeiertag ist ja, wie gesagt, der 70. Geburtstag meines Vaters. Und am Geburtstag meines Vaters darf meine Mutter traditionell nicht kochen oder so. Also mein Vater ist ja so kein Fan von großen Feierlichkeiten und auch kein Fan von Stress in irgendeiner Form. Und deswegen ist die Maßgabe für seinen Geburtstag auch an nicht runden Geburtstagen, aber auch diesmal sicher, dass wir essen gehen und kein großer Hofstaat eingeladen wird und alles ganz entspannt ist. Was ich auch so für mich immer schon wundervoll fand, dass ich immer schon wusste, dass der zweite Weihnachtsfeiertag ist bei uns schon so ganz low-key, also halt überhaupt keinen Feiertagsstress mehr.
Und das ist gut.
Ja. Weil es von oben angeordnet
wurde. Ja, nee. Mhm. Wir werden am zweiten Weihnachtsfeiertag wahrscheinlich wieder bei meiner Tante grillen. Mhm. Das haben wir letztes Jahr eingeführt.
Draußen oder drin?
Draußen.
Draußen.
Das ist total super. Also jetzt ist es natürlich doof, weil es irgendwie
viel zu warm.
12 Grad und ein Nieselregen ist. Aber letztes Jahr war es halt irgendwie...
Hoffst du jetzt?
Ja, wird so sein. Letztes Jahr war es halt wirklich so, da stand ich mit meinem Cousin draußen und es hat halt richtig geschneit. So. Oder Schnee, Schnee, Regen, so immer im Wechsel. Und wir standen halt da draußen und haben auf dem, also sie haben im Garten so einen gemauerten Grill mit so einem Abzug. Das heißt, du kannst auch bei Regen grillen, weil fällt halt kein Regen rein. Mhm. Und haben wir da draußen gegrillt. Das war ganz andere Atmosphäre, so eben nicht so weihnachtlich besinnlich und groß, aber es war auch so schön und es waren so viele Leute da. Diesmal sind es, glaube ich, 20 Leute.
Wow.
Ja, meine Aufgabe ist der Aperitif.
Natürlich, was sonst?
Ich habe Negroni gewählt, was sonst?
Natürlich.
Ja, der Robert hat gerade geschrieben.
Ha.
Sie haben 2 Spiele gewonnen, 1 verloren. Heute Abend gibt es die Vorentscheidung, also Samstagabend. Mhm. Wenn wir gewinnen, sind sie durch. Das heißt, dann dürfen sie auf die Deutsche Meisterschaft fahren. Wenn nicht, kommt es auf die anderen Partien an, also wie die anderen alle gegeneinander gespielt haben. Und dann könnte es einen Tiebreaker geben. Also das heißt, dann müssen sie nochmal gegen irgendjemanden in irgendeinem Form spielen und wer dann gewinnt, der darf die Deutsche fahren.
Mhm. Cool.
Drücken wir den Robert Daumen, die Daumen natürlich. Vielleicht, ja, Robert, du kannst es ja in die Kommentare schreiben, wenn du die Folge hörst, oder wenn wir das Ergebnis schon wissen, schreiben wir es noch in den Artikel.
Ja.
So. Du warst noch in der Oper, habe ich gehört.
Ich war in der Oper gestern Abend mit meiner ganzen Familie, also mit
wie
meinen
ist das
Eltern
bei euch?
Und Brüdern und Partnern und sowas.
Allen.
Meinen Partnern.
All deinen Partnern. Ja.
Nein.
Ist das Tradition bei euch, vor Weihnachten in die Oper zu gehen?
Nee, eigentlich nicht. Also wir sind so mit Oper schon aufgewachsen und sind früher immer mal gegangen. Und ich bin dann eine ganze Zeit, auch als ich in Frankfurt gewohnt habe, hatte ich ein Abo. Allerdings hatte ich dann schon lange ein Partner, der keinen Bock auf Oper hat.
Gehst du dann alleine?
Bin ich eine Weile
oder
alleine gegangen, aber das finde ich auch nicht so schön, ehrlich gesagt. Und ich hatte auch nicht so viele Freunde, die gerne in die Oper gehen. Und jetzt ist eben auch so, dass seitdem ich nicht mehr Studentin bin, ist Oper eigentlich auch zu teuer für mich. Und gut, jetzt haben die Eltern uns eben mal eingeladen.
Als Student ist Oper günstig?
Es kostet nur halb so viel.
Echt?
Hier in Frankfurt, ja. Und da war dann irgendwie das Abo, hat damals irgendwie, ich glaube, 120 Euro oder sowas für 5 Aufführungen in der Saison oder sowas gekostet. Und da kann man
die konntest du dir aussuchen?
Nee, da kriegst du kannst dir eine bestimmte Abo-Serie aussuchen, eben wo Sachen drin sind, die dich interessieren. Allerdings kannst du auch, und dann sind es bestimmte Termine schon fest.
Also irgendwie Wagner oder... So jetzt das Beispiel und dann hast du halt da...
Also du kannst tatsächlich da... zum Beispiel eben nur die neuen Sachen, die neu jetzt hier inszeniert sind, nehmen oder Sachen aus dem Repertoire von früher oder eben irgendwelche anderen Schwerpunkte. Es gibt verschiedene Serien eben. Mhm. Das habe ich eben früher gemacht. Und jetzt war ich eigentlich schon eine ganze Zeit nicht mehr und jetzt haben eben unsere Eltern uns eingeladen, weil es Julius Cäsare von Händel gab. Und da ist dann auch natürlich der Christoph mitgekommen, weil der ein großer Barockopern-Fan ist und ja, und das war wirklich sehr schön. Ich finde, dass der Cäsar vielleicht, der hat gut gesungen, aber war jetzt vielleicht nicht so heldenhaft, wie man ihn gerne gehabt hätte. Meine Mutter hat immer gesagt, bisschen wenig männlich, aber ich fand auch so im Gesang fand ich eben, dass er nicht so die Präsenz hatte, die man vielleicht für die Rolle haben.
Deine Mutter hat 2 Söhne, die kennt sich mit männlich
aus. Kennt sich aus, ja. Die hat ja 2 ultra-macho-Söhne.
Der Johannes auch so?
Ja, total.
Echt?
Total. Aber die Damen.
Unsere Hörer wollen davon mehr hören.
All die Damen haben ganz wundervoll auf jeden Fall gesungen. Also die Cleopatra und die Cornelia.
Ist das. Und,
ja.
Also, mit so Übertiteln, oder?
Ja, ja, genau. Italienisch und deutsche Übertitel. Und ja, und eben Barockoper ist natürlich auch schon mal noch ein bisschen was anderes. Eben Cembalo dabei und das hört sich natürlich auch ein bisschen anders an als jetzt Mozart oder so. Also es war sehr schön und war wirklich, also ich, die Frankfurter Oper ist einfach auch wirklich gut. Ich meine, die hatte ja mal so eine Krise vor, wann war das? 20 Jahren etwa. Und eben in den letzten 10 Jahren oder sowas ist einfach, sind eben auch dadurch, dass jetzt der Ruf so gut ist, die Sänger so gut und einfach kommen eben auch Leute dahin, die wirklich was können. Also es war sehr, sehr schön und das Publikum war auch sehr euphorisch am Schluss im Applaus. Wobei, ehrlich gesagt, ich finde, es war fast ein bisschen gemein, weil sie haben die Damen vor allen Dingen und auch einige der männlichen Nebenrollen, in dem Fall sind es ja auch eigentlich im Stück 3 Countertenöre oder eigentlich 3 Kastraten. Sie hatten jetzt 2 Countertenöre und das ist und die wurden sehr bejubelt und auch die Damen. Und dann beim Cäsar war der Applaus sehr höflich, aber halt, also das finde ich, fiel dann schon ganz schön ab, nachdem eben direkt vor ihm kam Cleopatra und die wurde halt so bejubelt. Und dann kommt er so und man merkte so richtig, man hat ein sehr, sehr gut erzogenes Publikum. Es als alle geben doch sehr freundlichen Applaus, aber es ist halt, war schon so ein bisschen so, okay.
Okay.
Nee, aber es ist eine schöne Inszenierung und hat wieder viel Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht, ob irgendjemanden das interessiert, weil ich nicht weiß, wie viele von unseren Hörern gerne...
Mich interessiert das.
Ja?
Dann können wir ja darüber plaudern. Und wenn das Aufnahmegerät okay. noch an ist, dann kriegen wir das ja mit. Wie lange geht so eine Oper?
Die ging ziemlich lang. Die hat sogar, also diesmal haben sie auch 2 Pausen gehabt. Es sind 3 Akte und insgesamt war das dann... ging um 19:30 los und ich glaube
19:30 schon los.
Ja, ja, gut, das machen sie halt bei einer extra langen Oper. Und ich glaube so gegen 22:45 oder sowas kamen wir raus. Gut, dann 2 Pausen oder so, das war schon lang.
Okay.
Also sonst hat man das ja eigentlich dann eher bei Wagner oder so, dass es so lang wird. Mhm. Aber das ist eben auch ein sehr langes Stück.
Ich habe, glaube ich, erst einmal Oper erlebt. Da habe ich diese Aufführung, da haben wir, glaube ich, auch im Singput schon mal drüber gesprochen, von La Bohème.
Ah ja. Ja.
Die
mit Netrebko
und ja. Villathon?
Ja.
Heißt der
Villathon? Ja.
Ja.
Orlando.
Ja.
Ja.
Großartig. Also das fand ich wirklich toll. Ich würde auch gerne sowas mir mal wieder anschauen, aber irgendwie.
Also
ich finde, man denkt da nicht so dran, dass man ja auch mal
in statt, die Oper gehen.
Ja, nee, jetzt so, ich weiß, dass ich jetzt bald den Hobbit sehen will, aber ich weiß nicht, dass ich bald in die Oper gehen möchte.
Ja, also ich schaue mir schon meistens so Anfang der Saison mal an, was so kommt. Und dann weiß
Wann
ich
ist
schon,
denn Anfang der Saison?
Es ist eben immer über den Sommer, ist Theaterpause ja. Und dann kann man sich quasi im Sommer anschauen, was wird denn in der Spielzeit ab Herbst dann bis ins Frühjahr gespielt. Und dann kann man schon schauen, was einen vielleicht interessieren würde.
Ach so, dann kann man quasi im August sagen, so im März will ich das sehen und im April das.
Ja, ich glaube, Karten kann man dann erst ein bisschen später kaufen.
Aber ja gut, aber man kann sich ja mal einen Termin machen
oder so. Genau. Und das mache ich eigentlich schon, aber ich muss eben zugeben, dass einfach die Tatsache, wenn man einen Partner hat, der da keine Lust drauf hat und jetzt auch nicht unmittelbar jemanden, der sofort sagt, da würde ich mitgehen, dann geht man halt leider doch nicht so.
Dann sag doch mal Bescheid.
Ja, dann
kommt ja jemand aus dem Podcast.
Werde ich dich fragen.
Ja, frag mich oder frag allgemein. Dann
genau,
machen wir
komm doch mal mit in die Oper.
Betreutes Opernschauen mit unseren Hörern.
Ja, nachdem I'm Still Here so ein Erfolg war, als wir
das zusammen haben. Das war so schön. Das sollte man eigentlich auch mal öfter machen. War das auch dieses Jahr oder war das letztes
Jahr? War letztes Jahr. Ja.
Oh Mann.
Auch schon wieder 1,5 Jahre her.
Ja, ich bin jetzt nämlich schon am Überlegen, was mein Lieblingsfilm und Lieblings-Sneakpot-Folge und so weiter von diesem Jahr ist. Weil nächste Woche oder so werden wir ja höchstwahrscheinlich eine Jahresrückblicksfolge machen.
Richtig.
Also, liebe Hörer, falls ihr zu dem Thema was sagen wollt, dann schnappt euch doch mal irgendein Gerät, was irgendwie eure Stimme aufnehmen kann und redet da rein und schickt uns dann einfach die MP3-Datei an info@sneakpot.de oder an einen von uns direkt oder per Post auf eine CD gebrannt an unsere Postadresse oder lasst es uns zukommen. Per Audioboo. Audioboo ist natürlich am einfachsten, einfach mit einem Tag, dieses Doppelkreuz Sneakpot. Man darf das Doppelkreuz nicht vergessen, sonst finden wir es nicht. Ich habe nämlich von dem Junggesellenabschied von Christoph habe ich auch ein Audioboo gemacht und habe jetzt letzte Woche, als wir den von Willems gesucht haben, den wir da eingespielt haben, habe ich entdeckt, so, der hat ja kein Hashtag-Zeichen. Mhm. Da hat ihn keiner gefunden gehabt. Und dann habe ich das Hashtag ergänzt und schreibt mir der Robert so, wieso haben wir denn jetzt plötzlich so ein Audioboo von Christophs Junggesellenabschied gesendet? So war das.
Hm. Ja, und bis dahin feiert mal noch schön Weihnachten, wenn ihr das denn tut. Seid lieb zu allen.
Vielleicht feiern unsere Hörer ja gar nicht alle
Weihnachten. Weiß ich nicht. Ja. Also ich habe heute eine E-Mail, ich habe eigentlich schon vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen von einer ehemaligen Mitdoktorandin, die jetzt ihr zweites Kind zur Welt gebracht hat. Und da musste ich eben zurückschreiben und ich wusste, sie ist eine Russin, ich wusste, dass sie eine feurige Atheistin ist. Und da dachte ich mir so, na okay, was schreibe ich denn? Und dann habe ich geschrieben, Merry Atheist Christmas. Und da hat sie jetzt sofort zurückgeschrieben und hat gesagt, das gefällt ihr hervorragend. Mit Atheist Christmas könnte sie sich gut identifizieren. Also, Merry Atheist Christmas oder auch nicht.
Und bei uns sagen sie auf der Arbeit immer frohe Feiertage.
Ja, das ist das aber ist halt so PC. Ne? Und nee. Merry Atheist Christmas ist nicht PC, aber trotzdem gibt es das Signal, dass man da ja nicht dran glauben muss. Aber
ja.
Ich werde auf jeden Fall, wenn ihr das jetzt hört, noch gerne weiter feiern. 2 Tage.
Durch. Und dann eigentlich...
Und dann
ist ja Silvester auch schon wieder.
Groovt man sich schon mal so ein für Silvester, obwohl ich keinerlei Silvesterpläne habe bisher, deswegen.
Und da können wir jetzt gleich nach der Aufnahme mal drüber reden. Vielleicht nehmen wir da eine Podcast-Folge.
Ihr könnt ja einfach mal Kommentare schicken und mir sagen, was ich zu Silvester tue.
Lade die Claudia ein, die wollte eh mal eine Deutschland-Tour machen. Da feiert sie dann einfach jede Stunde woanders.
Genau. Mit der Zeitverschiebung geht das ja dann.
Ja, genau.
Okay. Alles klar.
Bis nächste Woche. Tschüss, schöne Weihnachten.
Tschüss.